Also wir haben ja diesen begrenzten Raum, aber das hier ist so der Kern des Museums. Deswegen müssen so gut wie alle Elemente beweglich sein. Der Raum geht eigentlich hier weiter. Hier war eine Decke und so weiter.
Ah ja, da ist die Stuckdecke, die Sie abgehängt haben hier, ja, in Eigenarbeit.
Genau. Und was Sie hier sehen, ist so ein Querschnitt durch die Geschichte der modernen und der klassischen Fotokopie, aber auch von Vervielfältigungsverfahren.
Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
Kopiert haben die Menschen eigentlich immer schon. Nur war es früher ganz schön mühsam, Zeichen und Buchstaben irgendwo einzuritzen oder mit Feder und Tinte lange Texte zu übertragen. Heute geht Kopieren kinderleicht und vor allem digital. Ein Internettext soll ins Word-Dokument. Wer es noch nicht kann, guckt einfach kurz ein YouTube-Video wie das hier von MyNextOne.
Markiert euren Text, drückt STRG und C, öffnet euer Word-Dokument, drückt STRG und V. Viel Spaß mit Copy und Paste.
Zwischen Federkratzen und Copy and Paste liegen unzählige Erkenntnisschritte, das ist klar. Dass aber entscheidende Erfindungen dabei aus Nordrhein-Westfalen kommen und die Kopierrevolution mitprägen, das ist nicht sehr bekannt. Um all das geht es in dieser Förderbande-Folge und um ein Haus in Mülheim an der Ruhr, das der Technikgeschichte einen einzigartigen Raum gibt.
Hallo!
Hallo, herzlich willkommen!
Maria Wacker, hallo!
Hallo!
Es ist ein bisschen kalt hier, weil, wie gesagt, ich habe Sie ja vorgewarnt. Ja.
Mitten in der Innenstadt von Mülheim an der Ruhr, direkt gegenüber vom Rathaus, liegt das Makroskop, ein soziokulturelles Kunsthaus im Eigentum seiner NutzerInnen. So ist die Selbstbeschreibung. Kurz, das Makro.
Wir hatten ja gar kein Geld, als wir das Haus gekauft haben, waren wir ein unvermögender, unbekannter, kleiner Kunstverein. Und durch wundersame Fügung saßen hier zwei Leute am Tisch, als wir so berieten, oh, was machen wir denn jetzt? Wir fliegen hier raus.
Künstler und Mitgründer des Hauses, Klaus Urbuns, ist eine zentrale Figur in dieser Geschichte. Zusammen mit der Kuratorin Therese Schuleit treffen wir uns an einem kalten Januarnachmittag. Das Makro hat noch Winterpause, darum ist es auch im Haus recht frisch. Trotzdem sieht man dem großen offenen Raum die Gemütlichkeit an. Sofas, Bänke, Kaffeetische, alles ein bisschen retro. An einer Wand steht ein Klavier und mittendrin die Theke, an der ich erstmal einen heißen Kaffee bekomme.
Ihre Hände warm haben. Das
ist schön, danke. Dies ist spürbar ein Raum für Ideen, Projekte, Austausch. Es gibt regelmäßig Lesungen, Konzerte, Workshops, und zwar für Große und Kleine.
Was Sie momentan an den Wänden hier im Ladenlokal sehen, sind zum Beispiel lebensgroße, in dem Fall kindeslebensgroße Kopierstrolche, die wir gemeinsam mit Grundschulen gemacht haben.
Beim Hotzenplotz.
Ungefähr.
An einer Wand hängen eigenwillige Papierwesen. Es sind Kopierarbeiten von Kindern. Kunst für alle ist ein grundlegender Ansatz hier im Haus. Und so trägt sich auch das Konzept.
Eine Etage höher sind die Ateliers von insgesamt drei Künstlern oder wenn man so sieht, zwei Künstlern und einer Künstlergruppe, sowie das Makroskop-Büro. Darüber ist eine vermietete Wohnung, die der Verein vermietet hat. Die wird von Schauspielern des Theaters an der Ruhr als Wohnung, also für die Leute, die da kommen und gehen, genutzt.
2013 entsteht der Verein Makroskop e.V. aus mehreren Kunst- und Kulturinitiativen und wird dann 2018, wohl auch ein bisschen zur eigenen Überraschung, Eigentümer des Hauses. Mittendrin liegt, als Herzstück des Ganzen, das Museum für Fotokopie. Ein paar Schritte hinter dem Lokalraum. Und hier fädelt sich die NRW-Stiftung in die Geschichte ein.
Also der Raum, das ist ja auch was Spannendes gewesen an dieser Geschichte.
Gregor Wessel von der NRW-Stiftung.
Der Raum ist eigentlich der ehemalige Speisesaal des Hotels, das dort an diesem Ort mal gewesen ist. Und das heißt, bei den Sanierungsarbeiten wurde durch Abnahme der abhängenden Decke entdeckt, dass es die originalen Stuckdecke von 1898 oder von der Jahrhundertwende in diesem Raum noch gibt. Und diese Stuckdecke ist erhalten worden. Und jetzt spielen wir sozusagen mit einem historischen Ambiente und haben aber moderne Technik, modernes Ausstellungsdesign beziehungsweise einen offenen Raum, den man gestalten kann mit dieser historischen Decke, das ist schon, ja, das hat was.
100.000 Euro investiert die Stiftung für Sanierungsarbeiten, für die Ausstattung des Museumsarchivs und die angeschlossene Bibliothek. Gregor Wessel spricht bei diesem Förderprojekt von einer Wundertüte. Als der Antrag kam, sagt er, wusste die Stiftung nämlich noch nicht so recht, wohin die Reise gehen soll.
Und je mehr man und tiefer man sozusagen in das Gebäude und mit den Leuten und in die Erkenntnis gekommen ist, was da eigentlich für ein Schatz liegt, den man da hebt, das war eben so der Wundertüteneffekt.
Zu dieser Wundertüte gehört auch, dass jedes Detail, sobald es erwähnt wird, eine eigene Schatzgeschichte entblättert. Das gilt für jede Erfindung, jeden Fotokopierer, den ich in Mülheim kennenlerne. Es gilt für die gesamte Copy Art, also die Kopierkunst. Und auch das Gebäude selbst hat eine Geschichte, die Aufmerksamkeit will und jetzt auch kurz bekommt. Es beginnt 1898 als Hotel Terminus. Unter den Nazis wird es zur NSDAP-Zentrale, genannt das Braune Haus. Den Krieg übersteht es und in der Nachkriegszeit führt die Familie Prüßmann über viele Jahrzehnte hier einen Schreibwarenladen. Klaus Urbuns hat heute noch Kontakt zu den Nachfahren.
Ich habe immer gesagt, wenn ihr irgendwelche tollen Sachen habt aus eurer Firmengeschichte, dann hebe ich die auf. Ne? Wir kümmern uns ein bisschen darum, auch die Prüßmann-Geschichte hier zu erhalten.
Es ist ein Haus, in dem viele Fäden zusammenlaufen. Der rote Faden für Klaus Urbuns ist aber die Fotokopie. Seit über 40 Jahren sammelt er historische Geräte, recherchiert zur Technik, zu den Menschen und Ideen dahinter, verbindet das alles mit der Copy Art, zu der ebenfalls eine große Sammlung entsteht. 2020 überträgt er all das dem Verein und schlägt damit ein neues Kapitel auf. Und das machen wir jetzt auch. Zeit für unsere Studiogästin. Die Kölner Künstlerin und freie Kuratorin Therese Schuleit ist bei mir hier im Förderbandestudio. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Sie sind ja 2023 als Kuratorin zum Makroskop bzw. zum Museum für Fotokopie gekommen. Wie war der Stand zu der Zeit und was war da Ihre Aufgabe?
Der Stand 2023 war vor allen Dingen ein milder Zeitdruck.
Heißt?
Dafür urbane Künste Ruhe im Mai des gleichen Jahres, ich kam im Januar, die Eröffnung stattfinden sollte. Das okay. heißt, das waren 5 Monate, in denen das Ausstellungskonzept und die Organisation stehen mussten. Ich hatte das Glück, dass ein wunderbares Team vom Makroskop vorher gemeinsam mit der NRW-Stiftung tatsächlich die wundervolle Ausstellungsgestaltung für die Technik bereits die letzten Jahre organisiert hatte.
Der Boden war bereitet.
Der Boden war bereitet, das war das Glück. Wir haben noch verschiedene Verbesserungen vorgenommen. Da waren so kleine Sachen wie die Bezeichnung noch von den okay. verschiedenen Geräten.
Wie gut kannten Sie sich, apropos Geräte, mit der Technik zu dem Zeitpunkt schon aus, mit den speziellen Geräten, die dort auch waren?
Interessanterweise war mir das gar nicht so bewusst, aber ich habe tatsächlich mit 6 Jahren schon kopiert.
Früher Profi.
Weil mein Vater damals schon Geschäftsreisen war und ich mit ihm gereist bin. Das heißt, als Beschäftigung habe ich tatsächlich kopiert. Ich habe Medienkunst studiert, das heißt eine gewisse Archivierungslust an der Maschine und das Aufschrauben von Maschinen ist da und meine erste Ausbildung war tatsächlich Fotografie. Von daher habe ich schon ein grundsätzliches Verständnis für Linsen.
Was im Inneren passiert eines Fotokopierers. Ja, genau. Da gibt es ja verschiedene Wege, hören wir noch. Wenn man über Kopierer spricht, über Fotokopierer, in diesem Wort auch, dann ist das einerseits völlig selbstverständlich, aber es ist auch schon so ein bisschen gestrig, weil die Fotokopierer sind halt gar nicht mehr so präsent, wie sie es vielleicht vor 20 Jahren noch mal waren. Wann war denn da eigentlich die Hochphase dieser Technik?
Heutzutage haben wir im Grunde genommen, kennen wir eigentlich noch diese Multifunktionsdrucker in dem Fall.
Ja.
Wir haben so den internen Spaß, wir sagen, wir drucken nicht, wir kopieren. Das ist ein großer Unterschied bei uns.
Die Hochphase. Muss man sehr in die Technik gehen, um das zu verstehen? Oder können Sie es kurz...
Ein Druck ist tatsächlich eine mechanische Übertragung von Kräften. Das heißt, Sie haben zum Beispiel eine Druckmaschine, da pressen Sie drauf. Ja. Die Fotokopie ist tatsächlich, wenn man hinguckt, eher näher zur Fotografie. Das heißt, es ist ein Belichtungsprozess, der keinen mechanischen Druck überträgt. Und die Hochphase war tatsächlich wohl in den 80er Jahren, als der Fotokopierer kommerziell für den Endnutzer gebräuchlich war oder gebraucht werden konnte und in der Hochphase natürlich von einer Institution, die wir auch sehr feiern, nämlich den Copyshop.
Ich finde das ganz spannend, weil in Kopien stecken so verschiedene Assoziationen auch drin. Wenn wir über Kopien reden, geht es oft auch um Raubkopien. Es geht um Urheberrechte. Wir reden echt selten über Technikgeschichte an der Stelle. Ist das so ein verbreiteter blinder Fleck?
Ich glaube, das kann man kulturtechnisch und kulturhistorisch betrachten. Mhm. Vor allen Dingen auch im Sinne der westlichen Kunst, die das Original als ultimativen höchsten Gestaltungspunkt hat. Wir sagen immer sehr, sehr gerne bei uns, wenn wir unser Copy-Art-Archiv zeigen, dass jede Kopie bei uns ein Original ist. Wenn man es genau betrachtet, stimmt das auch. Da die einzelnen Kopien so tatsächlich nicht nochmal hergestellt werden können, außer dass man eine Kopie von einer Kopie macht.
Vielleicht ist es an der Stelle ganz gut, mal ein bisschen zu skizzieren, was Copy Art eigentlich ausmacht. Ich habe es kennengelernt jetzt als Spielart der Kopiertechnik. Ja. Es hat viel mit Spielen zu tun. Aber können Sie vielleicht mal so ein paar Eindrücke davon geben, wie das aussehen kann und was dabei so passiert?
Wir haben ein wundervolles Sine bei uns, was heißt How to Copy Art, wie man Kopierkunst herstellt.
Klammer auf, Sine ist im Prinzip ein Heft, das selbst gemacht ist, ein Magazin.
Der Copy Art, die damals in den Copyshops produziert wurde in den 80er Jahren. Das heißt, ein kleines Magazin, das in selbst publizierender Weise veröffentlicht wurde. Das könnten fünf Stück sein oder manche haben auch 100 hergestellt. Das ist ein Sine.
Okay, danke,
in dem
Klammer
Fall
zu.
Ein Magazine.
Genau.
How to Copy Art, das vermitteln wir jeden Donnerstag. Das ist unser kleiner Copy Art Führerschein, in dem wir die 5 grundlegenden Methoden, die wir so rausgefunden haben, beziehungsweise die damals auch geläufig waren, weitervermitteln. Das sind relativ einfache Methoden. Das ist eine Kopie des realen Objekts. Das ist eine Kopie auf der Kopie. Da wechselt man zum Beispiel den Kopierer. Man wechselt zum Beispiel von einem Farbkopierer auf einen Schwarz-Weiß-Kopierer oder man wechselt von einem Kopierer, der Tiefenschärfe hat, auf einen Kopierer, der nur so eine Scan-Einheit hat und dadurch ganz andere Ästhetiken hermacht.
Nun könnte man sagen, eine Kopie ziehen, einen Knopf drücken, das kann im Grunde jeder, aber es gibt ja da auch eine Profession, also das heißt künstlerischer Ausdruck. Was würden Sie sagen, macht den aus? Vielleicht gibt es mal Beispiele am besten.
Es gibt ganz wundervolle Beispiele. Was Sie zum Beispiel bei uns gesehen haben, sind, als Sie da waren, waren tatsächlich Serien. Das ist eine Spielart, die ich jetzt eben noch nicht genannt habe. Das ist die Copy-Generation, nennt man das. Und zwar sind das die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie der Kopie.
Ich habe ein Objekt auf dem Kopierer und indem ich die Kopie kopiere, verdoppel und
meistens auch vergrößern und verkleinern währenddessen. Also das ist eine bestimmte Spielart, die mit der Bürokratie der Kopie spielt, da die Kopie per se einen sehr bürokratischen Hintergrund hat in seiner Geschichte.
Daher kommt es, ja klar.
Bestimmte Protokolle tatsächlich, eine Kopie davon zu haben und abzulegen.
Eigentlich immer Buchhaltung.
Das stand nicht,
ne?
Ist immer Buchhaltung. Also. Okay. Das haben Künstler allerdings häufig aufgegriffen, dieses buchhalterische Element, beziehungsweise auch das Phänomen, dass man den Kopierer relativ selten außerhalb des Büros transportieren kann, ganz anders als eine Kamera. Eine Kamera nimmt man nach draußen mit, um Abenteuer zu erleben. Den Kopierer, der steht meistens innerhalb des Büros und kann gar nicht bewegt werden und sieht nur das, was man im 1:1 auf seine Vorlagenbild legt.
Und die Copy Art konterkariert das ein bisschen und nimmt sich die Freiheit, all das zu tun. Sie haben jetzt schon mehrfach diesen Donnerstag genannt, an dem man in das Museum für Fotokopie kommen kann, um dort ein bisschen auszuprobieren und auch Copy Art selber kennenzulernen. Können Sie kurz was zu dem Konzept sagen, was dahinter steckt?
Open Copy greift das Konzept des Copy Shops auf, den wir so lieben, und greift auf, dass wir ein Museum sind, allerdings uns Mühe gegeben haben, viele der Geräte wieder benutzbar zu machen. Also wahlweise machen wir sie benutzbar. Wir haben ein paar Geräte, die aufwendig sind zu nutzen, zum Beispiel unsere Xerox von 1952. Aber wir haben zum Beispiel auch kleinere Geräte zur Verfügung gestellt, wo wir bemerkt haben, dass die Optik eine besonders schöne Ästhetik hat oder bestimmte Funktionen hat, wie vergrößern, verkleinern oder mit Farbe zu spielen. Da haben wir jetzt so die Möglichkeiten aus den Nullerjahren, aber da fehlt uns zum Beispiel leider funktionierende Fähigkeiten der Kopierer aus den 80er Jahren, die bestimmte Farben ganz wundervoll replizieren konnten. Wenn da draußen noch jemand ist, der noch eine funktionierende HP 6000 oder so hat, freuen wir uns sehr, falls man uns den vorbeibringt.
Es ist gesagt, ich hoffe, das findet offene Ohren. Ich war zwar nicht an einem Donnerstagnachmittag in Mülheim und es war ja auch noch Winterpause, aber netterweise konnte ich trotzdem vieles kennenlernen und auch ausprobieren.
Förderbande unterwegs.
Also wir haben ja diesen begrenzten Raum, aber das hier ist so der Kern des Museums. Deswegen müssen so gut wie alle Elemente beweglich sein. Der Raum geht eigentlich hier weiter. Hier war eine Decke und so weiter.
Ah ja, da ist die Stuckdecke, die Sie abgehängt haben hier, ja, in Eigenarbeit.
Genau. Und was Sie hier sehen, ist so ein Querschnitt durch die Geschichte der modernen und der klassischen Fotokopie, aber auch von Vervielfältigungsverfahren.
Und dann bin ich in diesem Einraummuseum. Die Exponate stehen stumm in den beweglichen Regaltürmen. Sie heißen Develop, Ormic Piccolo oder Lumo Print. An den Wänden formieren sich die größeren Geräte namens Kip Regma, Konica Minolta oder Rank Xerox. Die wenigsten sagen mir etwas, dabei habe ich in meinem Leben schon unzählige Fotokopien gemacht. Klaus Urbons gibt mir ein erstes Warm-up.
Also da will ich jetzt technisch nur grob sagen, es gibt 7 moderne Verfahren. Modern heißt seit den 50er Jahren. Vor den 50er Jahren gab es die klassische Fotokopie, die halt noch eine Dunkelkammer erforderte.
Und dann kommen wir zu einer der großen Schlüsselfiguren.
Edith Weide, die hat 1938 ein Verfahren entwickelt, aus dem dann die Firma Aqua, für die sie tätig war, in Leverkusen hat sie das erfunden zum einen. Und nach dem Krieg hat Aqua das als erstes modernes Kopierverfahren auf den Markt gebracht, was 1949 auf den Markt kam und schon 1952 in Nordamerika verfügbar war.
Dr. Edith Weide, geboren 1901 in Prag, Chemikerin und Erfinderin. An die 200 Patente wird sie am Ende ihres Lebens angemeldet haben. In den 1930er Jahren war sie zuständig für die Qualitätskontrolle bei Aqua.
Und beim Bearbeiten von Reklamationen, da hatte sie mir 1988 das wirklich noch mitgeteilt, als ich sie besucht habe, Reklamationen von schlampigen Fotografen. Die sandten dann ihre missglückten Abzüge ein und wollten das Papier ersetzt haben. Und sie musste unter anderem prüfen, ob diese Reklamation berechtigt war.
Die Schlampigkeit der Fotografen bestand darin, dass sie ihre Fotoabzüge nicht einzeln entwickelt, fixiert und gewässert haben, sondern einen ganzen Stapel in den Entwickler geschmissen haben. Edith Weide fielen nun vermehrt Bilder auf der Rückseite des Fotopapiers auf, die da ja eigentlich nicht hingehörten.
Sie hat alle Fehler versucht zu reproduzieren und ist dabei auf etwas gestoßen. Und jetzt müssten eigentlich so die Fanfaren ertönen.
Kein Problem. Haben wir mal kurz Fanfaren, bitte?
Genau. Sie hat etwas erfunden, gefunden und daraus etwas erfunden, was eine der sehr wenigen echten Innovationen in der Geschichte der Fotografie war. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist daraus geworden? Die Blitzkopie.
Oder auch das Silbersalz-Diffusionsverfahren.
Wenn man eine Fotografie belichtet, dann wird der Teil entwickelt von dem lichtempfindlichen Material, der vom Licht getroffen ist. Der Rest, der wird ausgewaschen. Der entwickelt sich nicht. Aber der Rest eines Negativs, was ja normalerweise entsteht, ist ein Positiv. So what? Und eben durch diesen schlampigen Fotografen hat sie sich gedacht, ja Moment mal, dann probiere ich doch mal mit meiner Flüssigkeit.
Da wir hier schon auf dem Erfindungszeitstrahl unterwegs sind, hören wir doch kurz zur Erläuterung auch die Stimmkopie der Chemikerin selbst.
Man bekommt dann ein Negativ, nicht? Man kann aber mit dem Negativ gleichzeitig ein Positiv herstellen, nicht?
Das ist Edith Weide 1986 im Gespräch mit 2 WDR-Journalisten. Das Interview gehört heute zum Museumsarchiv.
Wenn man dieses Silber, das nicht belichtet ist und nicht entwickelbar ist, in eine zweite Schicht überträgt, die zusammenmacht, also die gehen durch einen Entwickler zwischen 2 Walzen durch, nicht? Und hier unten gibt man sogenannte Keime rein, die die Veränderung der Silbersalze zu Silber wieder bewirken. Nicht? Man bekommt hier also sofort ein Positiv, nicht?
Was hier ein bisschen nach Zauberei-Kochbuch klingt, ist im Grunde das Polaroid-Sofortbildverfahren. Im Museum für Fotokopie lässt sich das allerdings auch ganz anschaulich zeigen.
Dann nahm man sein belichtetes Negativpapier, macht das hier in ein Schlückchen rein, legt das nicht lichtempfindliche Positivpapier darüber und kurbelt das einmal durch die Flüssigkeit. So, und anfangs ließ man dieses Sandwich in Anführungszeichen 2 Minuten ziehen, dann sehr schnell wurde das verbessert, 1 Minute und Als diese Technik sozusagen ihren Höhepunkt hatte, dauerte das 10 Sekunden.
Klaus Urbuns hat Edith Weide und ihrer Erfindung ein ganzes Buch gewidmet. Titel: Edith Weide, wie eine Erfinderin aus dem Rheinland die Welt veränderte. Das Museum für Fotokopie ist einer der wenigen Orte, der an sie und ihr Werk erinnert. 1938 macht sie also die Entdeckung. 1941 meldet sie das Patent an. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg, 1949, wird endlich ein entsprechender Apparat entwickelt, der Develop. Und damit geht dieser Teil der Kopierrevolution so richtig los. Neben der chemischen Fotokopie entsteht fast zeitgleich in New York ein elektrisches Kopierverfahren. Der Physiker Chester F. Carlson meldet 1938 seine Electron Photography zum Patent an. Aber auch diese Entwicklung dauert. Erst in den 50er Jahren entwickelt die Firma Xerox entsprechende Apparate. Einer der ersten steht groß und prominent in Mülheim im Museum und funktioniert sogar.
Ich zeige Ihnen meine Kopie, die wir mit diesen alten Sachen machen, weil diese Maschinen funktionieren. Hoffentlich noch in 100 Jahren.
Zum Problem werden hier aber auch selten die Geräte selbst, sagt Therese Schuleit. Schwieriger ist es mit dem Verbrauchsmaterial, das es kaum mehr gibt.
In dem Fall der Xerox ist es tatsächlich der Toner und der Entwickler, den Sie auch in den schönen großen Flaschen hier sehen.
Den Paper Master Cleaner.
Oder hier der Rank Xerox Developer, was tatsächlich 3 Kilo schwer ist. Das heißt, unser Material, was wir nutzen, ist endlich. Und weniger die Maschinen, die nicht funktionieren, sondern das Material. Dazu muss man sagen, wir nutzen die Maschinen sehr gerne. Wir stellen sie auch sehr gerne zur Verfügung.
An die 40 Geräte stehen im Ausstellungsraum und das sind noch nicht mal alle. Klaus Urbuns ist auch wichtig, auf die Anfänge hinzuweisen.
Deswegen liegt hier die Feder, deswegen sind hier diese Tinten nachgebaut und deswegen ist hier das, was ich gerne als iPad des 19. Jahrhunderts bezeichne. Das ist nämlich eine mobile Kopierpresse. Da oben steht die Büroversion und
Klaus Urbuns klettert ins Regal und holt das Kopierbuch eines Handelsreisenden aus dem Jahr 1898 hervor.
Was steht hier? Kopierbuch ohne IE.
Hier wurde mit spezieller Tinte, einem angefeuchteten Löschpapier und einer Kopierpresse gearbeitet. So wurde die Tinte abgeklatscht, wie es heißt, spiegelverkehrt zwar, aber dafür war das Papier durchscheinend.
Also so müssen sich die Kopienbücher vorstellen, die man in den Büros, ich glaube ab 1870 oder so, benötigte, weil man für das Finanzamt Belege brauchte auch. Das wurde bis in die 1930er Jahre verwendet, denkt man gar nicht.
Nein, ich habe davon noch nie gehört.
Die meisten haben noch nie davon gehört.
Ich hatte bis zu diesem Tag auch noch nie von einem Fotokopierführerschein gehört, aber auch den kann man hier im Museum machen. Zuerst ist mein Mikro dran. Realkopie nennt sich das, was hier gerade in Schwarz-Weiß entsteht.
Genau, und wir machen jetzt eine Copy Motion, eine Copy-Bewegung.
Ah, so schlingende Wellenlinien.
Nennt sich Liquify in Photoshop, kommt allerdings tatsächlich aus der Kopiekunst.
Und danach soll mein Gesicht mal für ein Copy-on-Copy auf den Farbkopierer.
Würden Sie kurz die Brille halten? Dann ab dafür. Ich habe die Nase mitgenommen, ich habe jetzt einen Move gemacht.
Copy-on-Copy, weil es Papier ist oder Folie, kann man Schicht auf Schicht machen. Layering in Photoshop, verschiedene Layer.
Je mehr Verfremdungen oder Farbexperimente wir machen, desto erstaunlicher wird das Ergebnis. Es sieht zwar noch nicht nach Copy Art aus, aber so langsam begreife ich, wie der Weg dahin sein könnte. Und ich bin ins Gespräch gekommen mit einigen dieser Geräte, die mir am Anfang noch technisch kühl vorkamen. Und zurück im Studio mit Therese Schuleit, Kuratorin im Museum für Fotokopie. Was ich völlig faszinierend finde, Fotokopierer können nicht nur Bildkunst, es sind auch Geräte, die Klangkunst können. Ich habe mal Beispiele mitgebracht, die sind natürlich von Ihnen. Das sind so Compilations. Was hören wir da? Was passiert da gerade?
Also ich würde sagen, das ist ein klassisches Field Recording, was Sie ja auch machen oder auch bei uns gemacht haben, dass Musiker dann gerne benutzen oder experimentelle Musiker in dem Fall, um Loops herzustellen und daraus Musik zu machen. Also das war damals in der gleichen Zeit, 1940, 50, hat sich ja auch die experimentelle Musik entwickelt, die auch auf die Industrialisierung zurückgeht. Von daher hat sich das gleichzeitig entwickelt und ist naheliegend bei uns, zumindest im Makroskop, das miteinander zu verbinden.
Aber es ist gleichzeitig vertraut und fremd in den Ohren. Vielleicht können wir noch mal ein Beispiel hören. Das ist eine Sequenz, die etwas später kommt. Ist das jetzt arg verfremdet?
Es ist ein sehr kurzer Loop.
Ja. Können Sie einzelne Geräte schon am Klang erkennen?
Oh, da muss ich wirklich dem Klaus die Vortritt geben. Ah. Denn Klaus kann das, denke ich. Ich glaube, ich würde unsere 12 erkennen. Ansonsten war da ja auch wirklich tatsächlich Musik dahinter.
Wie gesagt, es war eine Compilation. Aber ja, für die Copy Art ist es doch vermutlich wirklich so, dass die Künstlerinnen und Künstler diese Geräte wie Instrumente beherrschen, oder? So habe ich es mir zumindest vorgestellt.
Eindeutig, eindeutig. Also wir haben so ein kleines Format, das haben wir letztes Jahr erfunden, in dem wir Künstlern für eine Nacht unsere Geräte zur Verfügung stellen. Tatsächlich machen wir das auch gerne, wenn wir neue Geräte bekommen, die noch funktionieren. Denn wir haben gemerkt, dass einzelne Geräte ganz spezifische Dinge können. Und muss man die auch tatsächlich lernen zu spielen, also lernen zu bedienen. Mhm. Dafür braucht man eine Weile. Also zum Beispiel die Copy-Generation, die Sie bei uns an der Wand gesehen haben, die konnte ich teilweise nicht nachkopieren. Mhm. Das fiel mir sehr schwer, da sie auch mit einem hohen Grad an Kontrolle.
Ja, da weiß ich vielleicht der Kopierer, der krisselt an der Stelle oben links. Ja. Und den Effekt möchte ich haben, aber dann demnächst wieder unten rechts. Also
das muss man tatsächlich, oder das kann man natürlich. Also da haben wir auch viele Künstler, die einen wahnsinnigen Spaß daran haben und dann tatsächlich sich freuen. Wir haben einen namenlosen Thermokopierer, den hat eine Künstlerin gerade für 10 Tage mitgenommen und den wirklich zu Höchstleistungen getrieben.
Und wo findet man dann eigentlich Copy Art noch? Ich kann es mir nämlich nicht so richtig in einer glatten Galerie oder in einem Kunstmuseum vorstellen.
Man findet sie auch in der Kunst, man findet sie auch größtenteils angelehnt an verschiedene Fotoarchive, natürlich wegen dem Bildgebungsverfahren. Allerdings findet man sie auch tatsächlich in der Mailart. Das ist immer noch sehr lebendige Szene.
Was ist das?
Die Mailart ist damals auch in den 80er Jahren entstanden, in der Klaus auch sehr aktiv war und viele seiner Copyart so bekommen hat. Das heißt, die haben sich gegenseitig Briefe geschickt und verschiedene Aufrufe gemacht, Open Calls, zu einem bestimmten Thema zu arbeiten. Josef Beuys hat Faxe verschickt. Da gibt es eine sehr aktive Szene immer noch tatsächlich und die nutzen wir auch, um da Kontakte herzustellen. Allerdings gibt es auch ein größeres Interesse tatsächlich an der immer wiederkehrenden Sine-Kultur, die auch momentan, wo die Liebe zum kleine Auflagen publizieren, tatsächlich wieder zurückkommt und dieses Handgemachte, das Unmittelbare und auch die Unmittelbarkeit des Fehlers, also die Lust am Fehler und die Lust am unmittelbaren Produzieren tatsächlich auch in dem Fall wieder feiert.
Ja. Sie haben jetzt voriges Jahr 40-jähriges Jubiläum gehabt vom Museum für Fotokopie. 1985 hat Klaus Urbons ja den Anfang gemacht. Wie geht's denn von hier aus weiter?
Wir haben 40-jährigen Geburtstag gefeiert. Wir haben ja immer gesagt, das ist ein behauptetes Museum. Wir wurden dann durch die NRW-Stiftung, haben wir die Behauptung des Museums ja Wirklichkeit werden lassen. Das ist ja das Schöne. Und was wir momentan machen, ist, wir haben eine sehr schöne Präsentation von unseren technischen Geräten. Wir arbeiten momentan die Sammlung auf, die wir an der Copy Art haben. Wir haben über 1000 verschiedene Copy Art Blätter, die natürlich sehr wenig Platz einnehmen. Allerdings sind es dann tatsächlich sehr viele, die wir auch ausstellen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir tatsächlich immer wieder kontemporäre Künstler einladen, um sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, wir versuchen, das Ganze wieder aktuell zu machen und auch die Diskussion darüber am Leben zu erhalten. Das heißt, unser Museum jetzt möchte sich eigentlich von der Behauptung weiterentwickeln in tatsächliche Stetigkeit. Und dafür suchen wir noch Mitstreiter.
Da schließt sich nahtlos die Frage an, ob es Wünsche gibt, offene, die hier vielleicht noch gute Ohren finden.
Ja, wir brauchen Mitstreiter für das Museum. Wir haben uns schon mal überlegt, ob wir nicht einen Freundeskreis vom Museum gründen. Und wir haben natürlich auch das, was man bei uns sieht, ist eine Auswahl an Geräten. Es gibt tatsächlich...
Es gibt
auch den ganzen Körper des Eisberges. Ja. Wir haben die Manpower, Frauenpower gar nicht, um das alles aufzuarbeiten momentan. Das heißt, wir brauchen einen Archivar oder eine Archivarin. Wir brauchen jemanden, der sich um die Kunst kümmert. Wir brauchen jemanden, der sich um die Technik kümmert und regelmäßige Öffnungszeiten zur Verfügung stellt. Das ist viel, aber bei einem Team von anderthalb Menschen in verschiedenen Funktionen ist das, glaube ich, auch gerechtfertigt.
Wobei der Verein Makroskop, der hat 180 Mitglieder. Ja. Also das ist jetzt wirklich sozusagen die Nische auch nochmal in diesem Projekt des Makroskop, auch um das nochmal vielleicht zu verstehen.
Ja.
Gibt es von Makroskop-Seite noch Wünsche? Oder?
Das Makroskop selber möchte ein Dach, das weiß ich. Die Verstetigung dessen, was wir machen, wäre toll, weil wir haben jetzt wundervolle Erfahrungen gemacht. Wir haben auch justiert an verschiedenen Stellen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und die Verstetigung von den Öffnungszeiten ist uns wichtig und natürlich die Auseinandersetzung mit den Archiven, dass die auch sichtbar bleiben und sichtbar werden und noch viel mehr Öffentlichkeit bekommen.
Therese Schuleit sagt das, Künstlerin und freie Kuratorin und inzwischen ehrenamtlich für das Museum für Fotokopie in Mülheim unterwegs. Ganz vielen Dank für die spannenden Einblicke und für Ihren Besuch hier im Studio. Danke natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Empfehlen Sie uns gern weiter und wenn Sie mehr NRW-Stiftung erleben wollen, werden Sie doch ganz einfach Mitglied. Alle Infos gibt's unter nrw-stiftung.de und für alle, die selbst in starken Projekten aktiv sind, melden Sie sich auch gern, wenn Sie Unterstützung suchen. Ich sage Tschüss für heute. Nächstes Mal geht's mit Gummistiefeln ins Naturschutzgebiet. Da sind wir in den Floydkuhlen am Niederrhein. Bis dahin.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.